Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du dich in Jesus Christus uns zugewandt hast und dass wir heute dieses Wunder feiern können, dass dein Sohn von den Toten auferweckt worden ist in deiner Kraft. Vater, ich bitte, dass wir diese Kraft heute erleben. Und ich bitte, dass du aus Menschenwort dein Wort machst. Ja, das ist immer wieder ein Wunder. Amen. Liebe Gemeinde, wer etwas aus dem Ärmel schütteln will, der muss es vorher hineingesteckt haben. Das sagte mal ein neuzeitlicher niederländischer Philosoph namens Rudi Carrell. Und darum soll es heute im ersten Teil der Predigt gehen. Ich möchte mit euch zusammen euch etwas in den Ärmel oder mir etwas in den Ärmel hineinstecken, damit wir es bei Gelegenheit hervorschütteln können. Zu Ostern ist ja irgendwie das Thema vorgegeben und wenn ich ein anderes wählen würde als das der Auferstehung Jesu von den Toten, gäbe es vielleicht einen Aufstand. Heute möchte ich nicht so Pflege der Erinnerung machen nach dem Motto, wie haben sich die damals gefühlt, die Frauen, und wie war das vor 2000 Jahren, sondern möchte gerne mit euch zusammen die Auferstehung Jesu ja in die Gegenwart holen, wenn man es so sagen darf. Damit man sie im Ärmel hat, wenn man sie braucht, um darauf zurückgreifen zu können, wenn wir dazu herausgefordert werden. Es gibt wirklich kein wichtigeres Ereignis im christlichen Glauben als diese Tatsache, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, dass er seinen Jüngern erschienen ist. Und nur von dieser Tatsache her ist das Leben Jesu überhaupt erwähnenswert und auch interessant. Und ich glaube, er wäre eine Fußnote der Geschichte geblieben, wie viele andere Gekreuzigte auch. Die Römer haben tausende Leute gekreuzigt und alle sind in die Vergessenheit geraten. Jesus aber nicht, weil er von den Toten auferweckt wurde. Wenn dem nicht so wäre, säßen wir sicher heute Morgen nicht hier. In Gesprächen mit Menschen über den Glauben ist diese Tatsache aber oft sehr abwesend. Das hat etwas zu tun, sicher mit den Gesprächspartnern, aber auch mit uns selber. Weil uns das nicht so gegenwärtig ist, was das für eine umwerfende Botschaft eigentlich ist, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde. Deshalb möchte ich mit Ärger beginnen. Passt vielleicht nicht zu Ostern, aber vor ein paar Wochen traf ich einen jungen Mann, den kenne ich noch vom Gemeindebibelunterricht her. Da ist er ein paar Mal gewesen. Und hin und wieder begegnen wir uns. Und in der letzten Zeit laufen diese Begegnungen in einem bestimmten Muster ab. Wir tauschen Nettigkeiten aus und auch Neuigkeiten. Und dann fängt er an, irgendwann, über mich zu spotten, über meinen Glauben, über meine Arbeit als Pastor. Und er lässt mich so spüren, dass es mit meinem Glauben an Gott nicht so weit her ist. Und das Ganze kommt dann auch so ein Stück von oben herab, so als ob er den Durchblick hat, und ich eben nicht. Und in solchen Situationen fällt mir oft nicht viel ein, um angemessen zu antworten. Ich denke noch nicht mal dran, etwas aus dem Ärmel zu schütteln. Und jemand sagte mal, Spontanität ist das, was mir auf dem Weg nach Hause einfällt. So geht mir das oft. Die guten Sachen fallen mir alle zu Hause ein. Und das ärgert mich dann. Es ärgert mich, dass sich jemand das Recht herausnimmt, über das, was mir so wichtig ist, zu spotten. Und vor allen Dingen ärgert es mich, dass mir dann geistesgegenwärtig nicht so viel einfällt. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde mich beim nächsten Mal, jetzt weiß ich ja, was kommt, da werde ich auch mit ihm über Ostern sprechen wollen. Ich werde nicht über Gemeinde oder sowas sprechen wollen, sondern über Ostern, weil das ist das Zentrum des Glaubens. Aber das mache ich eben erst, wenn mein Ärger verraucht ist. Denn uns beide, den jungen Mann und mich, verbinden doch sehr viele Dinge. Wir beide wurden ja nicht gefragt, ob wir geboren werden wollen. Das heißt, wir werden in das Leben hineingeworfen, ohne dass wir gefragt werden. Wir denken ja manchmal, wir haben so viel unter Kontrolle, aber schon der Anfang ist nicht unter Kontrolle. Und wir beide werden auch nicht gefragt werden, wann wir und ob wir aus diesem Leben ausscheiden wollen. Uns beiden sitzt nicht nur unsere Geburt, sondern auch unser Tod im Nacken. Und der Tod weist uns beiden letztlich unsere Ohnmacht auf. Keiner kommt daran vorbei. Und wir werden uns beide, ob er nun spottet oder nicht, dem Sterben stellen müssen. Und dann ist meine Hoffnung, dass wir beide mit Jesus an unserer Seite diese Situation voller Hoffnung angehen können. Denn darum geht es ja bei der Auferstehung Jesu von den Toten. Es geht um Hoffnung. Und so möchte ich heute mit der Predigt unser Glaubensfundament uns dessen nochmal vergewissern, dass es uns präsenter ist, dass es in unserem Bewusstsein ist, dass es eben dazugehört zu unserem Glauben. Es geht nicht darum, Gemeinde zu verteidigen oder sonst etwas, sondern es geht um dieses Kernanliegen, Jesus Christus ist von den Toten auferweckt worden. Und das sollten wir im Angebot haben, das sollten wir im Ärmel haben. Konstanze, herzlichen Dank, dass du uns heute aus Matthäus das Evangelium vorgelesen hast. Wir haben ja zum Glück 4 Evangelien und alle 4 beanspruchen ja, in den Auferstehungsberichten auf Augenzeugen zurückzugehen. Nun gibt es mit Augenzeugen gewisse Probleme. Wir haben heute nur Matthäus gelesen. Manchmal wäre es schöner, es in einer Synopse, in einer Zusammenschau alle 4 zu sehen. Und da fällt auf, dass die Augenzeugenberichte doch ein wenig auseinandergehen. Mal treffen Frauen auf einen und mal auf 2 Engel. Mal ist es nur Maria aus Magdala, die entweder auf Jesus trifft oder einen Engel trifft. Und man fragt sich, was denn jetzt? Ja. Und Matthäus, was wir heute gehört haben, wird sehr relativ selten genommen für die Osterpredigt, weil man hat den Eindruck, Matthäus trägt die mit dickem Pinsel auf. Mit Erdbeben, mit einem blitzenden Engel, mit den hohen Priestern, die das Grab versiegeln lassen, die Wachen davor stellen. Das wissen die 3 anderen oder berichten die 3 anderen Evangelien nicht. Also wenn wir mal so ganz genau die 4 Evangelien vergleichen, dann weichen sie doch voneinander ab. Und alle haben den Anspruch, Augenzeugen zu sein. Was für ein Dilemma für uns, denn das ist ja die Basis unseres Glaubens. Ich mache heute keine Umfrage, wer von euch jetzt im letzten Jahr mal vor Gericht gewesen ist, sonst werde ich wieder überrascht sein, wie viele das sind. Beim letzten Mal habe ich gefragt, wer war schon mal alles im Knast und da ja fast die Hälfte der Gemeinde aufgezeichnet. Ja, zu Besuch war das. Also wenn man in Deutschland vor Gericht geht, ist man ja ganz froh, wenn man ein paar glaubwürdige Augenzeugen dabei hat. Dieses Glücksgefühl wird aber in der Regel von Richtern nicht geteilt. Denn sie sagen, immer wenn Zeugen ins Spiel kommen, wird es schwierig. DNA ist sicherer. Wenn 4 verschiedene Zeugen über einen Unfall berichten, dann kommen da oft sehr verschiedene Zeugenaussagen dabei heraus. Der eine hat das rote Auto gesehen, der andere sagt, es war blau, die Frau, die am Steuer, nein, es war ein Mann und so weiter. Und jeder Zeuge ist sich total sicher, genauso wie ich es gesehen habe, ist es gewesen. Das heißt, in Details weichen die Zeugen oft erheblich ab. Keiner würde bestreiten, der Unfall hat stattgefunden. Jetzt gibt es das andere Problem mit den Zeugen. Wenn dann ein Richter sieht, dass die Zeugenaussagen alle übereinstimmen, dann wird er auch misstrauisch. So sind Richter. Dann vermuten sie zu Recht, dass diese Zeugenaussagen miteinander abgesprochen wurden, was ja oft auch der Fall ist. Was heißt das für unsere Evangelien? Das heißt, dass auf den zweiten Blick die abweichenden Berichte in den Evangelien eigentlich für ihre Glaubwürdigkeit sprechen, für die Glaubwürdigkeit der Zeugen. Jeder hat es in einer anderen Situation, in einer anderen emotionalen Verfassung gesehen und berichtet darüber. In den wesentlichen Aspekten stimmen die Auferstehungsberichte dann auch alle überein. Und das sind im Wesentlichen drei. Das erste ist, das Grab ist leer. Wir haben das im Matthäus-Evangelium heute wunderbar gehört. Die Gegner leugnen nicht, dass das Grab leer war, sondern sie sagen, die Leiche ist geklaut worden. Auch die Gegner, die die Auferstehung Jesu leugneten, haben keine Leiche vorzuweisen. Jesus ist nicht verwest. Das Grab ist leer. Deshalb setzen sie dieses Gerücht in Umlauf. Nun glaube ich, dass die Jünger andere Probleme hatten, als die Leiche Jesu zu stehlen. Das Zweite kann man heute fast gar nicht mehr darüber predigen, aber in allen Berichten sind es Frauen, die als Erste das leere Grab sehen. Frauen als erste Zeugen der Auferstehung wären damals eine schlechte Idee gewesen. Denn die Aussagen von Frauen galten vor Gericht damals, heute ist das ja anders, nicht viel. Das heißt, wenn die Jünger die Berichte hätten fälschen wollen, hätten sie auf keinen Fall Frauen auftreten lassen sollen als erste Zeugen, sondern Männer natürlich. Das spricht also für einen gewissen Schuss an Naivität, zu sagen, ja, die Frauen haben das doch gesehen, ja. Und für die Glaubwürdigkeit. Und das Dritte, unstrittig ist, dass Jesus dann Frauen und Männer begegnet ist. Sie haben ihn gesehen, als er von den Toten auferstanden ist. Sie haben ihn angefasst, sie haben mit ihm gegessen und sie haben mit ihm gesprochen. Und diese drei Tatsachen sind in allen vier Evangelien gleich und beanspruchen höchste Glaubwürdigkeit. Das heißt, auf den zweiten Blick auf die vier Berichte der Evangelien über die Auferstehung Jesu von den Toten erweisen sie sich als sehr plausibel und erstaunlich zuverlässig. Also stehen wir auf einem sehr festen Grund durch die Bibel. Die Auferstehung Jesu von den Toten ist allerbestens bezeugt. Es ist natürlich schwer zu glauben, dass jemand von den Toten zurückkommt, insbesondere wenn man mit Toten zu tun hat. Aber das ist ja ein anderes Problem. Aber zunächst mal, dieser Bericht ist sehr, sehr glaubwürdig. Und dann zeigt es noch etwas, die Weisheit und auch die Größe Gottes. Er ist nicht nur Mensch geworden und gibt sich sozusagen in unser Menschsein hinein, sondern er vertraut auch Menschen diesen wirklich wichtigen Bericht an. Diese Zeugenaussagen lässt er von Menschen berichten. Gott überlässt es uns Menschen, diese Nachricht weiterzugeben und fordert damit heraus, es zu glauben. Auch in gewissen Unsicherheiten. Aber dieses Fundament gehört in den Grundbestand unseres Ärmels. Das Dritte. Damit die Berichte von der Auferstehung Jesu nicht nur einfach Berichte bleiben, sozusagen Informationen, braucht es noch mehr. Kein Mensch, ich habe es noch nicht erlebt, ändert sein Leben, nur weil er einen historischen Bericht gelesen hat, der Glaubwürdigkeit beansprucht. Aber was heißt das? Es braucht noch mehr. Erst durch die Kraft Gottes hat die Auferstehung Jesu von den Toten Auswirkungen auf das Leben von Menschen. Jesus selbst wird einmal, als er noch lebte, spöttisch von den Sadduzäern zur Auferstehung von den Toten befragt. In Markus 12 lesen wir. Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Meister, sagten sie, Mose hat uns folgende Vorschrift gegeben, wenn jemand stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun waren da sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb jedoch ohne Nachkommen zu hinterlassen. Daraufhin heiratete der zweite Bruder die Witwe, aber auch er starb ohne Nachkommen zu hinterlassen, ebenso der dritte, und so ging es weiter. Keiner der sieben hinterließ Nachkommen. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist das nun bei der Auferstehung? Wenn sie einmal auferstanden sind, wem von ihnen gehört sie dann? Alle sieben waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Jesus antwortete, seid ihr nicht deshalb so im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Denn wenn die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nie im Buch des Mose die Geschichte vom Dornbusch gelesen? Dort steht, dass Gott zu Mose sagt: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr seid also völlig im Irrtum. Die Sadduzäer kommen zu Jesus und meinen, sehr clever zu sein und ein lustiges Beispiel zu bringen von einer armen Witwe. 7-mal mit Brüdern aus einer Familie zu verheiraten. Und damit wollen sie die Vorstellung, dass es eine Totenopfer gibt, lächerlich machen. Und ich finde diese erste Antwort, die Jesus gibt, auch die zweite, aber die erste ist unheimlich überraschend für mich. Er sagt, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft. Beides muss zusammenkommen. Und hier wirbt Jesus für das Lesen der Bibel bei den Sadduzäern. Er sagt, schaut euch die Schrift doch genau an, was steht denn da? Ich wäre da nicht drauf gekommen, aus diesem Dornbusch-Ereignis über die Auferstehung was zu lernen. Aber wir sehen, wie Jesus das Auge schärft und sagt, guck genau hin, was da steht, lest es. Und dort könnt ihr meinen Vater besser kennenlernen. Ihr kennt die Schrift nicht und wähnt euch so clever. Und dann sagt er noch, und ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Das ist das andere. Was meint Jesus mit Kraft Gottes? Paulus beschreibt es in Römer 8. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Das ist die Kraft Gottes, die in einem Menschen wohnt, lebt, der sich dem Geist Gottes öffnet. Diese Kraft Gottes, sagt Paulus, lebt in euch, wenn ihr Jesus Christus als Herrn angenommen habt. Und wer ihn als Herrn angenommen hat, wird diese Kraft erleben. Bei diesem Menschen wird diese Auferstehungskraft, denn durch diese Kraft des Heiligen Geistes ist Jesus auferstanden, die wird sich in seinem Leben auswirken, jetzt im Leben, im Alltag, bis hin in Ewigkeit. Es gibt in der Bibel im Neuen Testament noch ein zweites großes Kapitel, wo nochmal die Auferstehung thematisiert wird, genau wie der gleichen Überschrift. Es gibt keine Auferstehung der Toten. Das ist das 15. Kapitel im 1. Korintherbrief. Paulus schreibt dort, Christus wird somit als der verkündigt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wir können dann einige von euch aus der Gemeinde in Korinth, also Christen, behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht stimmt. Wir haben aber bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, sagt Paulus, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden hat, dann ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Hier macht Paulus deutlich, wie wichtig der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist. Und nicht nur der Glaube, sondern dass es eine Tatsache ist. Wenn das nicht der Fall ist, sagt er, gibt es keine Hoffnung über das Leben hinaus. Und dann, sagt er, dürfen wir als Christen zu Recht verspottet werden. Aber dann schreibt Paulus glücklicherweise weiter. Doch es verhält sich ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso, wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Wir sehen also, wie sich das so an einer Perlenkette weiterzieht, das Evangelium. Es fängt an bei den Berichten, dann schreibt Paulus darüber, dass wenn wir zu Christus gehören, ist die Kraft Gottes in uns. Und hier sagt er, das ist die Gewähr, dass wir selber auferstehen werden von den Toten. Ja, uns sitzt alle der Tod im Nacken. Und wenn etwas sicher ist im Leben, dann ist es unser Tod. Und ich denke, viele von uns hoffen, dass es noch in weiter Ferne ist. Aber dieses Gesetz ist durch die Auferstehung Jesu von den Toten durchbrochen worden. Und Jesus sagt, wer die Schrift liest, der kann das wissen. Und wer sich auf den Geist Gottes einlässt, sagt Paulus, für den wird das zur Lebensbasis. Es gibt eine Hoffnung für das Leben jetzt und über das Leben über den Tod hinaus. Vor einiger Zeit erzählte mir eine Frau, welche Auswirkungen diese Perspektive der Hoffnung für ihr Leben jetzt hat. Die Frau ist seit über 35 Jahren verheiratet und relativ bald nach ihrer Hochzeit erkrankte ihr Ehemann. Diese Krankheit verhinderte seine Berufsausbildung, einen Beruf zu ergreifen, ein Einkommen zu haben, und sie musste diese Rolle übernehmen. Und im Prinzip vieles von dem, was sich junge Eheleute erträumen und wünschen, was kommen möge, das war für sie nicht möglich. Stattdessen kommt der Rollstuhl ins Haus, Krankenhausaufenthalte, medizinische Behandlungen mit eigentlich keinen Erfolgen. Und auch die vielen Gebete um Heilung blieben ohne Resultat. Und sie sagte mir, die Perspektive im Augenblick ist, mein Mann wird ein Schwerstpflegefall werden. Aber dann sagte sie mit einer großen Gelassenheit und ohne Bitterkeit, mir ist im Leben hier sehr viel verwehrt worden. Aber dieses Leben ist nicht alles. Ich weiß, es kommt die Ewigkeit. Und dann sagte sie, noch 90% der Menschen auf der Welt geht es viel, viel schlechter als uns. Aber ich bin zufrieden mit unserem Leben und ich bin dankbar für das, was Gott uns geschenkt hat. Ich bin dankbar für diese Hoffnung über das Leben hinaus. Und das war jetzt nicht so ein frommer Anstrich, weil man das sagen muss, sondern das Gespräch kam so darauf. Sondern ich habe gespürt in dem Gespräch, wie jemand das ernst meint und wie er aus der Kraft Gottes heraus jetzt lebt. Mit dem Blick auf die Ewigkeit, der in das Leben jetzt hineinstrahlt. Und da kann man sehen, dass diese Hoffnung, die vor 2000 Jahren ihren Anfang nahm, Auswirkungen bis heute in den Alltag hat. Bis in das Leben heute. Jesus ist von den Toten auferweckt worden und er sagt noch, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten dabei. Und was Jesus sagt, das tut er auch. Deswegen ist Jesus heute Morgen auch hier. Und heute Morgen hast du die zentrale Nachricht von ihm gehört. Jesus Christus ist von den Toten auferweckt worden. Paulus sagt, es gehört dazu, das reicht nicht als Information, sondern du musst zu Christus gehören, wenn das für dich wirksam werden soll. Dieses Evangelium ist vertrauenswürdig, ist eine gute Basis für dein Leben. Und wenn du Jesus Christus noch nicht gehörst, dann möchte ich dich heute einladen, diesen Zustand zu ändern. Vielleicht hast du heute so ein Stück Sehnsucht bekommen, auf Hoffnung über den Tod hinaus, auch wenn er vielleicht für dich noch sehr weit weg ist, hoffentlich. Ich hoffe, dass du ein Stück Sehnsucht bekommen hast nach dieser Kraft der Ewigkeit, die in unser Leben jetzt hineinragt. Du möchtest mit Jesus in der Ewigkeit zusammen sein. Und du willst seine Kraft in deinem Leben hier und jetzt erleben. Dann stell dir Folgendes vor, dass Jesus wirklich heute hier ist und dass er hinter dir steht und seine Hände auf deine Schulter legt. Und er dich einlädt, dich ihm anzuvertrauen. Jesus sagt dir, wer bei mir anklopft, dem werde ich öffnen und zu dem werde ich eingehen und Wohnung bei ihm halten. Und diese Tür von innen öffnen bedeutet ein kurzes Gebet, zum Beispiel: Jesus, komm in mein Leben. Jesus, gib mir bitte deine Kraft, deinen Heiligen Geist. Von heute an will ich für dich leben. Dieses Gebet wird Jesus erhören. Und er wird deine Hand nehmen und dich nie mehr loslassen. Und er wird dich führen. Willst du das? Dann hast du jetzt dazu die Möglichkeit, dieses Gebet zu sprechen. Ich lade uns ein, dass wir einige Augenblicke Stille haben, und dann will ich noch eine zweite Einladung aussprechen. Christus, du bist heute Morgen hier und du kannst in jedes Herz hineinschauen und du siehst auch das Herz, das sich dir zugewandt hat. Und du nimmst, wenn jemand sich dir anvertraut, dieses Leben an und lässt es nie wieder los. Danke, Jesus, dass dein Wort wahr ist. Amen. Ich möchte eine zweite Einladung aussprechen. Ich will nicht, dass jemand den Gottesdienst verlässt, von dem Jesus sagen muss: Du kennst die Schrift nicht und du kennst die Kraft Gottes nicht. Wenn man schon längere Zeit sich christlich benimmt oder auch sich mal hat taufen lassen, aber irgendwie im Laufe der Zeit vergessen hat, dass es wirklich eine Bibel gibt, die es sich lohnt zu lesen, woraus wir Kraft beziehen und vor allen Dingen, wo du daraus Gott kennenlernst. Wenn du also schon länger nicht mehr die Bibel gelesen hast, dann lade ich dich ein, dich zu entscheiden, heute doch wieder anzufangen. Also vielleicht nicht heute am Sonntag, aber morgen ist ja frei. Ohne unsere Wurzeln in der Schrift zu haben, können wir als Christen nicht überleben. Das funktioniert nicht. Genauso wie wir Gemeinschaft brauchen. Aber wenn Jesus schon den Sadduzäern sagt, die von sich glaubten, dass sie die Schrift kennen: Ihr kennt die Schrift nicht, ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Ich möchte nicht, dass heute einer den Gottesdienst verlässt, von dem Jesus das auch sagt. Darum lade ich dich ein, dich zu entscheiden, wieder anzufangen, die Bibel zu lesen und Gott kennenzulernen. Dass du nicht mit so einem traditionellen Kenntnis, was so christlich ist, durchs Leben gleitest. Und dazu gehört eben, wenn du die Kraft Gottes verloren hast im Alltag, dann finde dich doch nicht damit ab, sondern bitte den Heiligen Geist, wieder neu in dich hineinzukommen in dein Leben. Damit er dir wieder Hoffnung gibt, die dann in den Punkten, wo es wirklich wichtig wird, dann auch bei wichtigen Lebensentscheidungen oder auch wenn die Zeit gekommen ist, wie wir es heute gesungen hat, dass du dann Hoffnung hast. Die kommt nur aus der Kraft des Heiligen Geistes über den Tod hinaus. Auch dazu will ich einige Augenblicke, dass wir uns Zeit nehmen, das zu bedenken und da Entscheidung zu treffen, wenn Jesus dich heute da angesprochen hat. Ja, Jesus, du tust mehr, als wir bitten und glauben können. Dafür danke ich dir. So siehst du jedes Herz heute Morgen. Ich bitte, wo Sehnsucht da ist, dich wieder besser und mehr kennenzulernen, da rühre das Herz an, geh hinein. Jesus, und schenke neue Liebe zu dir und Leidenschaft und Vertrauen in das, was du sagst, in dein Wort. Bitte schenke Liebe dazu, dein Wort wieder zu lesen, damit es Wirkung hat auf unser Leben. Amen. lade ein, dass wir uns Zeit nehmen, Gott anzubeten mit einigen Liedern. Walter.